Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Er selbst hat immer alle zum Lachen gebracht, auch die Hörer des Domradios mit seinem Wort zum Samstag. Aber wie das so ist mit Clowns oft, haben sie selbst am wenigsten zu lachen. Beim Dia-Clown, dem Karnevalstar der Bergische Jung, und Diakon Willibert Pauls ist es leider nicht anders gewesen und sein Herz und Hirn haben sich verfinstert. Als er mitten in einer Depression gelandet war, hat er sich behandeln lassen. Das war das Beste, was mir passieren konnte, sagt er heute, wo der schwarze Hund, wie Willibert Pauls seine Erkrankung nennt, an der Kette liegt. Damit das gelingen konnte, hat Willibert sein Leben geändert. Hat bis auf Weiteres die Auftritte im Karneval abgesagt, arbeitet als Seelsorger in einer neuen Pfarre und tritt ab und an als Dia-Clown mit seinem kabarettistischen Programm auf. Wie Willibert Pauls den Weg aus der Krise gemeistert hat und warum es ihm im neuen Leben wieder gut geht, das erzählt er uns heute. Herzlich willkommen, Willibert. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Willibert, in der Sendung Menschen muss sich normalerweise der Gast hier vorstellen.
Ja, mich kennt ja keiner.
Nun werden die allermeisten Domradiohörer dich kennen. Außerdem, an dieser Stelle sage ich das einmal, wir duzen uns, weil wir uns als Kollegen hier immer duzen. Und außerdem haben wir ja schon mal zusammen eine Menschensendung gemacht. Und deswegen fängt diese Sendung anders an und der Fragebogen auch. Der fängt nämlich eigentlich mit der letzten Sendung an. Einbahnstraßen auf dem Weg ins Domradio waren heute anders als beim letzten Mal für mich?
Einbahnstraßen waren diesmal kein Problem.
Okay.
Aber letztes Mal schon. Da war ich ja am Anfang der Sendung noch auf der Straße, ne? Auf
genau,
der Einbahnstraße.
Ich habe eben auch ein bisschen gezittert, ich sag's ganz ehrlich.
Ja, ich kam knapp wie immer.
Einbahnstraßen im Leben als Büttenredner waren vor allem?
Das, wie immer, wenn man auf der Bühne ist, der Applaus wichtig und prägend war aber auch die innere Anspannung und die innere Angst während der ganzen Zeit.
Das war die Einbahnstraße. Der Weg in die Klinik war keine Einbahnstraße, weil?
Weil am Ende nicht eine Wand war, sondern eine Weite.
Das könnte man ja denken, wenn man in die Klinik geht. Krank geworden bin ich, weil?
Irgendein Botenstoff auf den Neuronenautobahnen meines Gehirns dauernd falsch abbog oder immer noch biegt.
Eine Depression haben heißt?
Eine Passion haben heißt eine Leide.
Eine Depression.
Eine Depression. Ich habe verstanden. Passion. Ist das nicht ein schöner Freudscher Lapschus?
Eine Depression haben heißt?
Heißt zeitweise in der Hölle. In der Hölle zu sein.
Sich in eine Klinik zu begeben heißt?
Die Tür aus der Hölle versuchen zu öffnen.
Gesund werden konnte ich, weil?
Ich einen guten Arzt hatte, eine gute Klinik hatte, viele Freunde hatte und ich glaube, in mir doch etwas ist, was den Himmel gegenüber auch Höllensituationen immer erahnen lässt.
An den Tausenden von Genesungswünschen war das Wichtigste für mich?
Das Wichtigste, dass man merkt, wie viel Freunde man doch hat und wer vor allen Dingen alles schreibt und man weiß, wer Freund ist, beziehungsweise wer sich überhaupt nicht meldet und dass man daran merkt, wo es eigentlich drauf ankommt.
Du hast mal gesagt, Karneval ist dem Rheinland so wichtig wie Ostern und Weihnachten zusammen.
Stimmt.
Wie wichtig ist Karneval nach all dem für dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Immer noch bin ich im Herzen natürlich Karnevalist. Und wenn der Trömmelsche geht, dann stomme all parat. Nur ich konnte ja die letzten 17 Jahre nicht parat stonn. Paradoxerweise habe ich nie so wenig Karneval genossen wie in den 17 Jahren, wo ich Karnevalist war. Ist aber irgendwie klar, wenn du ein Liebhaber von leckerem Brot bist, wirst dann aber Bäcker, kannst du das Brot irgendwann nicht mehr sehen. Ja? So ähnlich ist das also. Karneval ist für mich immer noch ein Hochfest der Sinne,
etwas du erinnerst dich, dass der Fragebogen kurz ist.
Ach so, ja.
Erinner dich.
Das wird schwer bei mir.
Ex-Büttenclown zu sein, heißt vor allem?
Zunächst mal für mich eine Befreiung.
Ein Künstler geht in Würde, wenn?
Wenn er wirklich es schafft, wenn er es wirklich schafft, von der Bühne zu gehen, ohne dass die Leute sagen, gehen Sie bitte von der Bühne.
Wieder als Diakon im Hauptberuf zu arbeiten heißt?
Nach Hause kommen.
Bühne ist für mich jetzt?
Eine Ahnung des Himmels.
Wenn ich doch mal ganz von der Bühne Abschied nehmen muss, wird das?
Der Sarg sein.
Und wenn ich von der Lebensbühne Abschied nehmen muss?
Ja, das ist der Sarg sein.
Also vorher geht das nicht. Okay. Das ist das Thema oder das sind die Themen jetzt in dieser Sendung, in dieser Spezialsendung Willibert Menschen. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist zum zweiten Mal, muss ich sagen, Willibert Pauls. Willibert, beim ersten Mal ist die Sache mit der Einbahnstraße passiert, da habe ich eben so drauf rumgeritten. Ich glaube, wir sollten das mal erzählen. Was war denn da?
Also, Karnevalisten kommen ja immer spitz auf Knopf, oder wie das heißt. Also immer ganz knapp. Ich glaube, als ich das erste Mal hier war, war auch noch in der Karnevalssession. Das heißt, ich war sowieso unter Dauerstress. Fahre im Bergischen Land so zeitig los, dass ich, ach, knappe Stunde. Normalerweise brauche ich 50 Minuten, um hier zu sein. Ja, und dann war der Stau. Und um den Stau zu umgehen, also in Köln Stau, was ja gar nicht so häufig ist, meistens ist es vor Köln auf der Autobahn, so wie heute übrigens auch, aber in Köln Stau, ich sage, komm, du musst die nächste rechts und dann kannst du wieder links, dann bist du am Domrad. Ich fahre die nächste rechts, fahre ich entgegen der Einbahnstraße, fahre diese entgegengesetzte Einbahnstraße durch, hup, 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 hup. Ich musste ja hier hin, dann kommt Telefon, Handy, Angela ist dran. Willibert, wo bleibst du? Ich komme gleich, ich stehe gerade in der Einbahnstraße und. Es war eine wahnsinnige Hektik und irgendwie auch bezeichnend, ja. Das war damals die Karnevalszeit. Also ja. Das war, glaube ich, nicht
biegen,
nur außen.
Auf Biegen und Brechen einfach ja. Dadurch, egal was passiert, den Termin einhalten. Ich bin darauf deswegen so rumgeritten, weil es ein schönes Bild ist, weil es bezeichnend ist für das, was dir in den letzten Monaten zugestoßen ist. Und ich sag mal, da warst du in einer Einbahnstraße geraten, die sich dann auch noch als Sackgasse herausgestellt hat. Ne? Der Karneval hat dich erst an den Rand deiner Kräfte gebracht, das ist die Einbahnstraße, und dann in eine fette Depression, das ist die Sackgasse. Und am Ende der Sackgasse bist du in eine Klinik gegangen. Was ist ein mutiger Schritt, hast dich behandeln lassen und sagst, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ja. Das sagst du immer wieder. Und vielleicht nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um zu gucken, warum. Also es ist ein Schritt, wo ganz viele Menschen ganz viel Angst zu haben.
Brauchen sie nicht. Die psychiatrische Klinik ist natürlich unter dem schlechtesten Leumund durch unsäglich oder unsagbar viele Filme darüber. Nehmen wir Einer flog übers Kuckucksnest, dieser geniale Film mit Jack Nicholson. Und viele Berichte, dass man dort quasi seine Persönlichkeit verliert durch Medikamente, durch Behandlungen, die dir quasi aus deinem Gehirn Wolle machen und alles Mögliche.
Naja, also ich komme aus Düren, ne? Also ich bin in der Nähe von Düren groß geworden, da gab es den Jeckenberg.
Ja.
Da kamen aus der ganzen Gegend die Menschen und dann waren die weg.
Ja, ja.
Die waren
ja
weggeschlossen und wenn man denn mal sonntags für eine halbe Stunde zu Besuch hätte kommen dürfen, hat man sie nicht wiedererkannt.
Ja, das ist eben. Das ist natürlich jetzt nicht nur auch eine Erfindung oder eine Pharma von unsäglichen Zuständen in psychiatrischen Kliniken, aber man muss eben immer wieder, und ich höre nicht auf, das zu sagen, nehmen wir ganz konkret meine Klinik, wo ich war, in Neuss, die ganz neu gebaut ist, mit einer großartigen Architektur, Licht durchflutet. Diese Klinik heißt auch nicht mehr psychiatrische Klinik, sondern sie heißt Zentrum für seelische Gesundheit. Allein der Name sagt schon unglaublich viel aus, was sich da mittlerweile getan hat. Diese Klinik ist immer wieder die Architektur unterbrochen von prächtigen Gärten mit großartigen Pflanzen, mit Brunnen, sodass du das Gefühl hast, nicht du bist in einer Klapse, sondern du bist in einer Oase.
Du bist im Urlaub
gelandet. Ja, du bist in einer Oase. Das ist auch ganz bewusst, wenn man in Neuss ins neue Alexius-Krankenhaus kommt, dann ist das Foyer bewusst gestaltet wie ein prächtiges Foyer in einem Hotel. Mit schönen, großen Ledersesseln, mit einer Empfangstheke, die ihr Licht dauernd wechselt. Also von blau, grün, rot, ein bisschen futuristisch. Du hast überhaupt nicht das Gefühl, ich komme in eine Klinik, sondern du hast das Gefühl, ich komme in die Eingangshalle eines guten Hotels. Und das ist bewusst. Das ist das Erste, was ich sagen muss. Das Zweite. Viele haben davor einen Horror, in die Psychiatrie zu gehen, aus benannten Gründen, aber im Grunde genommen ist das doch Unsinn. Ich sage immer, wenn du einen Magendurchbruch hast, gehst du doch auch in die Klinik. Weil Depression ist zunächst einmal nichts anderes wie jede andere Krankheit auch. Depression ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn. 60 Botenstoffe rasen auf den Neuronenautobahnen unseres Gehirns. Gut, in Düsseldorf jetzt weniger, aber Entschuldigung, der musste jetzt raus. Nein, also wir haben diese Botenstoffe im Gehirn, Melatonin, Dopamin, Serotonin und wie sie alle heißen. Mhm. Und wenn irgendeine Störung bei dem Stoffwechsel im Gehirn stattfindet, ist eine der möglichen Ergebnisse eine schwarze Depression. Das heißt, es ist zunächst mal ganz banal, so wie wenn deine Bauchspeicheldrüse nicht funktioniert, dann kriegst du Diabetes. Und Gott sei Dank gibt es einen Segen für die Menschheit bei der schweren Krankheit Diabetes, Insulin.
Haben die dich eigentlich schon mal gefragt, ob die ihre Klinik öffentlich vertreten?
Ja, willst du der PR?
Pass auf, um zum Thema zurückzukommen. Ja. Ja, also das Beispiel, das wird ja oft gebraucht mit dem Insulin und dem Serotonin. Nun ist es aber ja ein Bild und Bilder hinken ja auch. Beim Diabetes ist es natürlich so, dass ich auch ziemlich viel Sahnekuchen vorher gegessen habe. Der fällt ja auch nicht vom Himmel. Es hat immer auch was mit meinem Verhalten oder meiner Einstellung oder meiner Sicht auf die Welt zu tun. Und das hatte es bei dir auch. Also von daher Stoffwechsel hin, Stoffwechsel her. Man muss ja auch gucken, warum hat sich der Stoffwechsel verändert.
Richtig. Und da gibt es natürlich, das ist die zweite Frage, ist das durch Außen passiert? Ist das durch Veranlagung passiert? Ist das endogen? Ist das exogen? Ist natürlich es gibt viele Depressionen, die wirklich von außen ausgelöst wurden. Durch traumatische Erlebnisse, durch unglaubliche Verluste, die man ertragen musste. Und dass dadurch der biologische Haushalt durcheinander gekommen ist. Es gibt aber auch eine endogene, also eine Veranlagung. Offensichtlich ist das bei mir auch so, denn ich erinnere mich, dass ich von Kindheit an schon diese Ängste und so weiter
hatte. Da reden wir noch drüber, dass das schon lange war. Aber ohne den Karneval, also es gibt ja dann noch Faktoren, die dazukommen. Es gibt eine Veranlagung und dann gibt es die Faktoren, die dazukommen, die das sehr beschleunigt haben.
Ganz genau.
Diesen Stoffwechsel, der da rumrast, wie er eben rumrast. Wann würdest du im Nachhinein die Handbremse ziehen? Also wenn du jetzt von heute guckst, dann war das ein Clash, der vermeidbar war? Wenn du 5 Jahre vorher gesagt hättest, Leute, ich kann nicht mehr, ich muss mal 2 Sessionen aussetzen.
Wer weiß es? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube, was wie bei vielen, die depressiv veranlagt sind oder unter Depressionen leiden, ist für mich neben dem Druck, der im Karneval natürlich enorm war, ist es die Macht der Gedanken, also einer der berühmtesten literarischen Figuren der Depression, das ist ja nun mal unser typisch deutscher Dr. Faust. Faust, Goethe lässt seinen Faust schreien, weh, weh, wehr ich die Gedanken los, die mich hinüber und herüber treiben. An anderer Stelle heißt es, ihr naht euch wieder wankende Gestalten. Das ist wie bei die Dementoren bei Harry Potter, die die Seele aussaugen. Und die Gedanken, die du nicht loswirst, das ist dieser berühmte Grübelzwang, über den alle klagen. Du kannst da nachts nicht mehr schlafen. Lies mal, liebe Angela, Psalm 77, 2400 Jahre alt, der Text. Der Psalm 77 ist eindeutig aus einer depressiven Gedankenqual herausgeschrieben.
Das heißt, du sagst, die Gedanken ist das, was mich eigentlich krank gemacht hat.
Und die hatte ich vor 5 Jahren auch, ja.
Und der Karneval war nur der Beschleuniger, ja, war nur der Kondensator. Ne? Die Gedanken steckten schon in dir drin, auch in der Kindheit und nach den Nachrichten. Schauen wir mal, was du als Kind so nachts vor dich hingedacht hast. Unseren Gast heute in der Sendung Menschen kennen Sie als Dia-Clown vom Wort zum Samstag, als Büttenredner im Karneval und weil er 2012 schwer krank wurde. So schwer, Willibert, dass du in die Klinik gegangen bist. Und was so schlimm geworden war, war deine Depression. Die war schlimm geworden, aber sie war nicht neu. Nennst das den schwarzen Hund? Und diesen schwarzen Hund, den kanntest du schon als Kind, ne?
Ja, der schwarze Hund ist immer in meinem Leben dabei. Ich sage deshalb schwarzer Hund, weil wenn es akut wird, dann springt dich die Depression in der Form, wie ich sie hatte, und viele, viele andere. Man spricht von 4 Millionen Patienten in Deutschland, die unter dieser Krankheit leiden. 4 Millionen, das ist enorm viel. Meine Form war so, dass der schwarze Hund mich ansprang, ja, aus der Dunkelheit und die an die Gurgel geht und du fast gelähmt bist vor Angst, vor panischer Angst, die auch
irrational
ist. Das heißt,
die Angst ist das größere Problem, also nicht diese Antriebslosigkeit und diese Schwärze.
Das ist ein ganzer Cocktail von Gift, ja. Dunkelheit, du hast überhaupt keine hellen Gedanken mehr. Du bist antriebslos, du kannst morgens ist das übrigens immer am schlimmsten, da sitzt dieser Hund schon auf deiner Bettdecke und knurrt dich an und du hast Panik und du willst gar nicht aufstehen. Du weißt aber genau, wenn du nicht aufstehst, wird das immer noch schlimmer. Du vergräbst dich in dieser Matratzengruft und so weiter und so weiter und so weiter. Auf deine Frage hin. Der schwarze Hund war immer dabei. Mal präsent, mal war er am Schlafen, mal war er am Knurren und mal ist er gesprungen. Und ich weiß eben noch, dass ich in meiner Kindheit Phasen hatte, wo ich nachts kaum geschlafen habe, aus Angst. Da kamen düstere Gedanken. Also klassisch war, ich habe einen alten Ufa-Film gesehen als Kind über Professor Sauerbruch, dieser großartige Arzt. Und wie das damals die Ufa-Filme wirklich gut rüberbrachten, eine Atmosphäre, das war ja auch noch in Schwarz-Weiß, das heißt viel Düsternis. Und es ging natürlich bei Professor Sauerbruch oft um den Tod. Aber das wurde genial dargestellt. Und da ich immer sehr, sehr empfindsam war, mein Arzt hat gesagt, Menschen, die auf die Bühne gehen, die haben also ein sogenanntes dünnes Fell, das heißt, die sind sehr empathisch, die können sich sehr hineinfühlen in Situationen. Das ist ihr Segen, sonst wären sie auf der Bühne nicht gut, weil sie genau spüren.
Du musst ja
und das ist ja Fluch,
fühlen.
Ja, weil alle Ängste gehen ja auch so ungefiltert rein. Und ich weiß noch, in dem Film von Dr. Sauerbruch, da ist er bei einem berühmten Patienten, ich weiß nicht mehr, wer es jetzt damals war, ein großer Politiker, der schwer krank im Bett lag. Und dieser Politiker fragt, sag, Dr. Sauerbruch, sagen Sie, ist Gevatter Hein schon im Zimmer? Und Professor Sauerbruch antwortet, im Zimmer noch nicht, aber er geht schon ums Haus. Und ich sah diesen Skelettmann mit der Sense als Kind schon und das hat mich so beeindruckt und ich weiß noch, in der ersten Nacht habe ich geweint vor Angst und da kam mein Papa im Nachthemd, Willibert, warum weinst du? Papa, ich habe den Film vom Sauerbruch gesehen, der macht mir so eine Angst. Ja, brauchst keine Angst haben. Zweite Nacht dasselbe, dritte Nacht kam mein Papa ans Bett und sagt, scheiß Dr. Sauerbruch. Das weiß ich noch, hatte geschimpft. Für mich im Nachhinein war das eindeutig diese Veranlagung dazu, Ängste ungefiltert haben die mich immer in der Seele erfüllt, immer. Und das war mein ganzes Leben, als Schüler, als Student.
Die Angst hatte
und so
dich,
weiter.
Also nicht du hattest Angst, sondern die Angst hatte dich.
Mich.
So ein Puppenspieler hört sich an, als
ganz
wäre so ein
genau.
Puppenspieler.
Das ist genau der Punkt. Das ist auch etwas, du hast das jetzt eben angesprochen, es wäre ja so einfach, wenn man bei einer Depression nur Pillen nehmen müsste. Die übrigens natürlich wirklich ausgezeichnet sind mittlerweile. Es sind nicht die abhängig machenden Benzodiazepine, die Drogen, sondern es sind sogenannte Antidepressiva, Serotoninaufnahmehemmer etc., die, so sagt mein Arzt, sich alle 5 Jahre in der Qualität verdoppeln. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Antidepressiva, die auch nicht abhängig machen, die dich nicht kaputt machen innerlich von den Nebenwirkungen her, wenigstens bei mir, keine Nebenwirkung haben, nur die Wirkung, dass sie mir sehr, sehr gut tun. Aber dazu, das reicht eben nicht, muss eine andere Sichtweise deiner Gedanken kommen. Thomas Morus, den ich sehr verehre, ist ja schon 400 Jahre her, dass der Mann gelebt hat, der hat gesagt, als Gegenentwurf übrigens zur buddhistischen Sichtweise, der Buddhismus sagt, du musst deine Gedanken abschalten. Thomas Morus sagt, sorge dafür, dass dein Geist dich mit guten Gedanken beschäftigt, sonst kommt der Feind und füllt deinen Geist mit schwarzen Gedanken, denn ohne Gedanken kann dein Geist nicht sein. Das heißt also, das ist was hinzukommt, deine Gedanken trainieren, eine andere Perspektive einzunehmen.
Okay, jetzt gucken wir mal, das heißt, dieser Gedankenhund hat dich dein ganzes Leben lang begleitet. Er wäre im Januar 2012 fast von der Kette gegangen. Ist er nicht, dann erst im Sommer. Aber im Januar 2012 wurde es so richtig ungemütlich. Und da gucken wir gleich mal hin. Willibert.
Angela.
Ich lese ja immer viel, wenn ich so eine Sendung vorbereite. Und in der Welt am Sonntag 2009 stand: Willibert Paul sorgt sich. Auf einem Plastikstühlchen sitzt er vor dem Künstlereingang des Kölner Gürzenichsaals und schaut zur geschlossenen Türe. Dahinter jodeln und klatschen bereits 1400 Karnevalisten. Gleich wird er dort auftreten. Aber lustig schaut Pauls nicht aus. Müde blickt er über seine rote Knollpappnase und den Zigarettenqualm hinweg, kratzt sich den grauen Stoppelbart und seufzt: Wissen Sie, ich werde meine Witze gleich zum 240. Mal bringen. Kein Mensch, der einen Witz 240 Mal erzählt, findet den noch lustig. Ich glaube, ich bin ausgebrannt.
Das war?
Das hast du im September 2009 einem Journalisten von der Welt am Sonntag erzählt. Und ich habe mich gefragt, liefen die Dinge da schon falsch?
Ja, natürlich. Also wenn ich das jetzt höre, und das war 2009, ich erinnere mich natürlich, dass der gute Till R. Stolt heißt, der gute Journalist, mich da begleitet hat. Und das war ja natürlich dann am Ende der Session, 240 Auftritte schon hinter mir. Aber das spricht natürlich Bände, was ich dem da spät abends ins Mikrofon und in den Steno-Block diktiert habe. Ja, im Grunde genommen war das da schon klar. Also mein Arzt in der Klinik hat gesagt, Herr Pauls, bei uns sind pro Jahr circa 4000 Patienten, einschließlich der nicht stationären, sondern der ambulanten, aber so eine sehr große Anzahl. Er sagt, bei 80% meiner Patienten ist der Auslöser der depressiven Krankheit eine Überbelastung. Ganz anders. Das ist genau. Meistens der. Zu viel Druck ist da logisch. Ja?
Genau. Zu viel Druck bei sehr sensiblen Menschen.
Ganz
das
genau.
Geht irgendwann dann nicht mehr gut. Das ging spätestens nicht mehr gut im Januar 2012. Da stand in der Bild-Zeitung: Er war einmal ein Top-Redner mit Brüllern und tobendem Saal. Jetzt reicht es nur zu Anstandsapplaus. Um Himmels Willen, eine bergische Jung steht nur noch wie der Jack im Rähn, ich kann kein Kölsch, auf der Bühne.
War aber richtig.
Selten so wenig gelacht bei Willibert Pauls. Kein Wunder, der Diakon hält an ollen Kamellen fest und erntet offen Ablehnung. Luftflotte-Präsident Erik Bock: Es ist schade, wenn man Pauls heute sieht. Willibert, das musst du zum Frühstück gelesen haben. Wie schluckt man das denn runter mit Brötchen und Kaffee?
Ich wurde ja vorgewarnt.
Ach, du warst vorgewarnt.
Ich hörte über den Buschfunk, morgen kommt ein ganz schlimmer Aufmacher der Bildseite. Gut, es ist schon sehr schwer, so etwas zu ertragen, wenn man ein dickes Fell hat. Jetzt habe ich aber nachweislicherweise ein dünnes Fell. Das war natürlich der Horror pur. Ich weiß noch, man hat ein großes Bild von mir abgedruckt, wo ich auf der Bühne einen Witz erzählt, wo die Protagonistin des Witzes, eine alte Oma, am Heulen ist. Ne? Och nee, Jungs, nee. Ne? Also ich verziehe mein Gesicht zum Weinen, weil ich den Witz erzähle. Die Bild-Zeitung, die ja sehr, sehr feinfühlig ist, nimmt natürlich dieses Bild als Dokument, dass ich quasi in einer Phase im Karneval bin, wo ich auf der Bühne öffentlich zusammenbreche. Das Gemeine, es gibt nichts, was ganz falsch ist. Natürlich ist da auch ein Körnchen wahr dran gewesen, nach 17 Jahren, es war meine 17. Session hintereinander, immer als Top-Redner gelten, immer, du musst also auch jetzt hier liefern, ja, Top-Leistung liefern. Als das passierte, das war der Anfang der Session, im Januar, ich hatte aber schon den ganzen November mit Standing Ovations und Riesenerfolg die Säle gerockt. Das war das erste Wochenende. Es war eine missglückte Prinzenproklamation, wo mein Auftritt Missglück ist. Kann ja mal passieren. Und dann kam dieser Auftritt bei der Ehrengarde, wo ich um 0 Uhr oder um 23.50 Uhr auf der Bühne war. Müde, die Leute im Saal müde. Daraus hat die Bild-Zeitung diesen Artikel gemacht, damit sie natürlich eine tolle Schlagzeile hat. Meine Kumpels haben alle gesagt, Willibert, ich habe ja bis zum Ende alle meine Auftritte gemacht, keinen abgesagt, sondern durchgezogen. Und mit welchem Erfolg? Dass ich am Ende der Session genauso viele Erfolge und Applaus hatte wie vorher aus. Was mich am meisten getroffen hat, dass von der Bild-Zeitung und anderen Medien keine Korrektur kam. Nichts. Alle haben gesagt, boah, der hat aber am Anfang der Session einen draufgekriegt. Aber keiner hat zum Schluss gesagt, also das hat er aber verdammt gut gemeistert. Und in der Abstimmung war ich zwar der undankbare Platz 4, aber immerhin von allen Büttenrednern vom Publikum gewählt als viertbester Redner der Session.
Das heißt, also ich habe dich ja gefragt, wie du es am Frühstück runtergeschluckt hast. Das wusstest du schon vorher. Es hat dich unglaublich verletzt und du hast trotzig reagiert. Und du hast gesagt, du hast nicht gesagt, war jetzt ein Wochenende, Leute, sondern du hast es allen gezeigt.
Ja, mit einer unglaublichen inneren, noch größeren Angst als normalerweise. Das Lampenfieber verlässt dich nie, es sei denn, du bist ein abgebrühter Typ, bin ich ja nicht. Aber das war natürlich, die nächsten Auftritte nach dieser, die waren natürlich furchtbar. Geholfen hat mir übrigens mein Freund, der liebenswerte Drecksack Jürgen Becker, ne? der mir so, so lieb geschrieben hat und so lieb also auch den Rücken gestärkt hat, dass sich dann irgendwann der Knoten in mir löste und ich konnte wieder, vor allen Dingen, weil die nächsten Auftritte alle klappten, die klappten alle, ja. Aber trotzdem war das natürlich ein Tritt in den Magen.
Warum bist du nicht offensiv geworden? Warum bist du nicht selber zu den Medien gegangen?
Hat man mir übrigens alle von abgeraten und gesagt, wenn du da jetzt auch noch, dann hältst du das Feuer immer selber wach. Ne? Mhm. Hältst du das immer selber wach. Mhm. Außerdem, ich hatte nicht die Medien jetzt im Kopf, sondern meine hunderte von Auftritten, die ich da ja noch vor mir hatte.
Mhm. Ne? Das heißt, Wie denkst du das heute? Denkst du heute, die haben dich einfach an dem Wochenende für eine Schlagzeile verkauft?
Ja, das habe ich auch damals gedacht. Nur, ob man das rational denkt oder emotional denkt, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und da schließt sich der Teufelskreis wieder. Wie wäre ich die Gedanken los? Die negativen Gedanken haben mich beherrscht und nicht die hellen, die positiven. Ach, die brauchen nur ein Schlagzeil. Dreh's doch drum. Das wäre natürlich gesund gewesen. Ja, aber ich war nicht gesund.
Aber wonach es ja klingt, ist, dass du einfach möchtest, dass die Menschen dich lieb haben, dass sie was Positives schreiben, dass sie sehen, was du kannst und dass es dann wieder geklappt hat. War ja nur ein Wochenende. Dass das keiner sieht, ist der Schmerz, oder?
Ja, klar. Man fühlt sich einfach ungerecht behandelt. Und es ist natürlich ein Symptom, dass der Applaus, das Geliebtsein, beziehungsweise die Riesenenttäuschung des eines Wochenende durch die größte Zeitung, ja, nicht geliebt sein, dass die solch ein Gewicht hat.
Genau.
Und das ist schon falsch. Ich meine, natürlich ist es wichtig, vor allen Dingen, wenn du auf die Bühne gehst, dass du Applaus kriegst. Aber es sollte nicht das Wichtigste für dein Leben sein. Das Wichtigste für dein Leben sollte sein, dass du innerlich froh bist. Und innerlich frei bist. Und da gibt es Hilfen für. Mhm. Übrigens, wie ich gerade gelernt habe, auch der gute Buddhismus. Es gibt nämlich einen Primitiv-Buddhismus, den ich hier wohl angegriffen habe. Und dass du da eine innere Richtschnur und eine innere Perspektive trainierst, die dir hilft, in die Weite zu führen und aus der Enge rauszukommen. Das Wort Angst kommt von Enge, ne, Angela? Aus der Enge raus, in die Weite. Ja, ja.
Willibert, du hast uns einen Text mitgebracht, den hören wir gleich zur vollen Stunde. Und danach sprechen wir, was eigentlich im Sommer passiert ist, nach diesem Januar 2012.
Den Text, den ich mitgebracht habe, ist von einem gewissen Josef Ratzinger, Papst Benedikt, und den ich, wie man vielleicht weiß, sehr verehre, wegen seiner poetischen, tiefen Sprache. Und ich leite es vielleicht mal so ein. Ich habe sogar einen Brief in die Anstalt bekommen, Anstalt schön, ne? In die Klinik bekommen, wo jemand ganz erbost schrieb, also, Sie sind doch ein Lügner, entweder sind Sie fromm oder depressiv. Beides geht doch nicht. Andere schrieb, aber Sie haben doch das Gebet, ja. Erster Text, okay, und dann sprechen wir darüber. Das ist eine strenge Lehrerin, die Angela, eine sehr, sehr strenge Lehrerin. Also ich lese dann jetzt den Text über das Beten von Josef Ratzinger.
Dankeschön.
Bitteschön. Den Ansatz zum Beten trägt jeder Mensch in sich. In Situationen der Not oder auch einer großen Freude gibt es einen Drang zu rufen, um Hilfe zu schreien oder zu danken, gerade da, wo kein Mensch hören und antworten kann. Kürzlich habe ich irgendwo gelesen, ein russischer Astronaut, der sich ausdrücklich als Atheist bezeichnete, habe erzählt, bei dem ersten Mondflug der Amerikaner habe er atemlos zugesehen und im entscheidenden Augenblick gebetet, dass alles gut gehen möge. Dies scheint mir ein bezeichnender Vorgang. Irgendwo löst sich gerade da, wo die Eigenmacht und die erreichbaren menschlichen Hilfen völlig am Ende sind, eine Stimme in uns und ist sich gewiss, dass sie rufen darf. Irgendwo gibt es, selbst wenn wir uns darüber nicht Rechenschaft ablegen oder sogar es bestreiten, ein Bewusstsein einer geheimen Nähe, auf die hin unsere Seele offen steht und bei der wir anklopfen können. Das Bedürfnis, sich mitzuteilen, das in den Grenzsituationen der äußersten Not und der äußersten Freude hervortritt, reicht über menschliche Partner hinaus. Es will in eine unermessliche Tiefe verströmen. Es will das Ganze.
Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast im Studio ist der Willibert. Jetzt möchte ich gerne, dass wir über den Text sprechen.
Ich hab's keine Lust mehr.
Ich wusste, dass du jetzt beleidigt bist. Ich wusste es.
Nein,
bin
ich nicht.
Also, du hast einen Text von Papst Benedikt mitgebracht über das Beten und du hast ihn mitgebracht auch, weil es einen Brief gab, der dir in die Klinik geschrieben wurde, wo sich Menschen erbosten und sagten, das geht doch nicht. Du tust immer so, als wärst du fromm, aber wenn du fromm bist und betest, dann kannst du nicht krank sein. Das ist dahinter steckt ein Bild, was Beten ist und was passiert, wenn man betet. So, als wäre man, wenn man betet, immer bei der Mama, ein kleines Kind, wo es einem immer gut geht.
Genau.
Und den Text, den du mitgebracht hast, der in gewisser Weise eine Antwort auf diesen Brief ist. Und wer weiß, vielleicht hören die Menschen jetzt gerade zu, die dir diesen Brief geschrieben haben. Könnte ja sein beim Domradio. In diesem Text, den du mitbringst, geht es darum, dass da fällt das Wort in äußerster Not und in Grenzsituationen, dass du warst in äußerster Not. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Dass dann es etwas in der Seele gibt und ein Schrei, der sich löst. Das heißt, das ist ein Bild von Beten, was viel weiter ist und wo alles drin vorkommt, auch die Grenzsituation der äußersten Not.
Genau.
War das für dich schon immer so, das Beten, dass das war? Oder hast du das in der äußersten Not selbst gelernt?
Nein, das war natürlich nicht immer so, dass ich Gebet so aufgefasst habe, wie es Josef Ratzinger, wie es Benedikt hier beschreibt. Ich bin ans Beten gekommen, wie jeder als Kind ans Beten kommt. Und deshalb, dein Bild von der Mama ist natürlich sehr treffend. Das Kind, die kindliche Art zu beten ist natürlich immer die gleiche und hat auch seine Berechtigung. Lieber Gott, bitte mach das. Das heißt, ich bete um etwas, ich bettle, ich bitte um etwas. Aber schon der große, große Denker Thomas von Aquin hat für mich die schönste Definition des Gebetes gegeben. Leider kannst du jetzt nicht auf Latein, weil es dann noch besser klingt. Er hat gesagt, Gebet ist letztlich nichts anderes als die Vergewisserung unserer Sehnsucht. Das heißt, es ist ein Schreien oder ein Rufen aus unserer Sehnsucht und aus unserer Angst heraus, mit der begründeten Hoffnung und der glaubenden Hoffnung, dass dieser Schrei nicht ins Nichts fällt. Und so habe ich es gelernt zu beten. Es kam mir auch noch ein anderer Satz, interessanterweise die kluge Teresa von Avila hat in ihrer Ordensregel geschrieben, bei Schwermut soll die Schwester nicht beten, sondern sich zerstreuen. Das ist auch interessant. Was sie aber meinte ist, nicht dem Trugschluss zu verfallen, das kindliche Gebet macht dich gesund. Sondern natürlich soll ich nicht aufhören zu beten, aber nicht dem Trugschluss verfallen, wenn ich nur richtig und tüchtig bete, dann geht's dir besser.
Wie hast du denn selbst gebetet in dieser äußersten Not?
Ich habe geschrien, ich habe wirklich geschrien. Und ich hab auch in einer gewissen Sturheit, obwohl es mir nicht in diesem therapeutischen Sinne geholfen hat, das Beten, nicht im therapeutischen Sinne, dass es mir dann besser ging, aber in einer Sturheit, so ähnlich wie die Auftritte nach der nach der Bildschlagzeile oder wie es im Alten Testament so wunderbar heißt, bei dem Kampf am Jabbok mit dem Engel, ich lass dich nicht los. Ich habe immer weiter gebetet und geschrien und geweint und gerufen, natürlich auch im kindlichen Sinne, helf mir doch, dass diese Angst aufhört, helf mir doch. Nicht in der Illusion und damit auch in einer Enttäuschung, ich habe doch jetzt so viel gebetet, warum geht's dir nicht besser? Diese Phase habe ich Gott sei Dank hinter mir, Gebet nicht mehr so kindlich zu sehen.
Im Domradio, die Sendung Menschen heute mit Willibert. Willibert, bist jetzt nicht nur beleidigt?
Ich bin überhaupt nicht beleidigt, nein.
Fein, das ist schön. Wir haben über den Januar 2012 gesprochen und die große Verletzung, die du öffentlich hinnehmen musstest, diese Verwundung. Naja, und wenn man verwundet ist, dann denkt man, danach erholt man sich und dann machen wir einen schönen Urlaub und dann geht das Leben wieder an. Du bist im Urlaub gewesen, im Sommer danach und da war gar nichts mit schön.
Nee,
und auch nichts mit fing wieder neu an.
Also das war wie so ein Flashback. Vielleicht ist es da auch erst richtig die Verwundung, die dann in der Hektik des Karnevals geschlagen wurde, dass da die Wunde erst, als ich zur Ruhe kam.
Du warst ja mit beschäftigt, ich zeig's euch.
Genau. Und als ich zur Ruhe kam, das richtig aufgebrochen ist. Und das war also einer der größten Irrtümer meines Lebens. Ich war erstmal in den Urlaub, ja, mit deiner Frau und die Scarlett war dabei, unser wunderbarer Hund, als Hund eine Katastrophe, aber als Mensch großartig. Also die Scarlett war dabei. Und dann geht's dir gut. Es ging mir überhaupt nicht gut. Da brach das erst richtig aus. Ich konnte also immer weniger nachts schlafen. Zunächst wurde ich um 5 Uhr wach und dann danach um 2 Uhr nachts. Regelmäßig, wie mit der Uhr. Und war schweißnass gebadet, wie in einem Albtraum. Mach die Augen auf, aber der Albtraum hört nicht auf. Also dasselbe Gefühl, was man in einem Albtraum hat, hat man dann auch mit offenen Augen. Und da kann sich jeder vorstellen. Also das ist wirklich nicht schön.
Das macht keinen Spaß.
Das macht keinen Spaß. So sehr, und da hat die Irene mir unglaublich leid getan, dass ich sie nachts...
Irene ist meine Frau.
Nachts neben mir hörte ich sie weinen, weil die hat dann natürlich auch unglaublich mitgenommen. Und dann sagte sie nur, ich will nach Hause. Dann sind wir auch früher zurückgefahren. Und dann habe ich mich ans Telefon gehängt und meinem Promi-Freund, den Dr. Lütz, bekannt als Bestsellerautor, und Kabarettist und Arzt, eben Leiter einer psychiatrischen Klinik in Porz, übrigens Autobahnausfahrt Wahn, der Gag ist immer wieder schön, den habe ich angerufen und der merkte schon an meiner Stimme, sagt der Willibert, da ist, hör mal, sagt er, willst du zu mir in die Klinik?
Und es ging direkt um Klinik?
Direkt um Klinik, er sagte, willst du zu mir in die Klinik? Kann aber auch sein, dass ich gesagt habe, also ich... Manfred, ich kann nicht mehr, ich muss irgendwo hin in eine Klinik oder so, wo man mir hilft. Und dann hat er gesagt, willst du zu mir in die Klinik, nach Porz? Und da war noch ein Resthumor in mir und dann habe ich gesagt, ja, so bekloppt bin ich auch nicht.
Okay.
Und dann hat er gesagt, kann ich verstehen, Willibert. Ich nenne dir mal 3 sehr gute Kliniken und dann helfe ich dir. Ach, dann helfe ich dir, das ist so schön, ja, wenn einer sagt, und dann helfe ich dir. Und dann hat er mit seinen Kollegen telefoniert und dann ging es auch recht schnell. Und ich war in derselben Woche noch in der guten Klinik. Und wie gesagt, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
Das ist dann aber wirklich extrem schnell gegangen. Das heißt, du hast dann auch von diesem Promi-Faktor ein bisschen profitiert.
Ja, das muss man ja leider sagen. Aber da werde ich mich ja auch nicht wehren. Ne?
Und hast du denn eine Vorstellung, wie es gewesen wäre, also wie lange es dauert? Du hast ja, waren ja jetzt nicht nur Promis mit dir in der Klinik. Nee. Wie lange haben denn die, also wie lange dauert das denn ohne den Promi-Faktor?
Bis man aufgenommen wird. Mhm. Das kann genauso schnell gehen, weil ich habe Freunde, von denen ich, es kommt drauf an, ist noch ein Platz frei oder ist kein Platz frei. Wenn kein Platz frei gewesen wäre, dann hätte Promi hin oder her, oder Semi-Promi, sag mal, oder Rheinland-Promi, dann hätte das auch nichts genutzt. Ich kam zwar auf die gerontologische Abteilung, also wo alles meine Mitpatienten alle mit Rollator, aber da habe ich mich so wohl gefühlt, da wollte ich gar nicht mehr weg. Da wurde danach ein Platz frei auf einer anderen Station, wo ich eigentlich bei jüngeren Leuten wollte ich ja nicht mehr. Das war so schön. Ne? Da bin ich da auch geblieben, auf Kilian.
Das habe ich mich sowieso gefragt. Hast du da immer Dönekes erzählt und kleine Auftritte gehabt und alle sind gekommen
zuerst,
und wollten Autogramme
haben? Zuerst natürlich nicht, weil zuerst war ich ja vollkommen noch in der Panik, im Panic Room. Hm. Der Panic Room war in mir selber, ja. Aber da kommt es ja irgendwann mal raus. Der Arzt sagte, sie merken, wenn es den Patienten besser geht, merken wir schon, die gehen in den Garten. Hm. Man konnte ja, hat einen freien Zugang immer zu seiner Abteilung, zu dem Garten. Hm. Und wenn sie in den Garten gehen, wie die Verliebten und die alten Leute, wenn wir in den Garten gehen, dann geht's schon besser. Und als ich dann mal im Garten war, dann haben wir uns immer einen Kaffee geholt, Zigaretten geraucht und dann habe ich Dönekes erzählt, ich hatte auch die Gitarre dabei, dann haben wir abends zusammengesessen und dann habe ich auch Witze erzählt und dann waren Gelächter in dem Garten. Da hieß es schon, wer lacht denn da so? Und dann sagten die anderen, ach, das sind die Depressiven.
Im Domradio ist heute Willibert Pauls zu Besuch. Sie kennen den, ich muss den jetzt nicht dauernd vorstellen, ich mache es nochmal kurz.
Ach, bitte.
Ne? Also der Diakon und Diaklaun und Büttenredner und Karnevalsstar, aber jetzt nicht mehr im Karneval. Das haben
nicht
wir.
Mehr im hauptamtlichen Karneval.
Genau, das kommt noch. Willibert, wir haben eben erzählt, ne? Du bist in die Klinik gegangen und da, wo immer so viel gelacht wurde, da waren die Depressiven. Aber dann bist du ja irgendwann wieder aus der Klinik rausgegangen, nach 8 Wochen.
8 Wochen.
Es ging dir schon sehr viel besser. Und dann haben wir ja schon gesagt, das ist wie bei dem Insulin mit der Sahne. Wenn man dann Insulin nimmt und immer weiter Sahnekuchen isst, ist das mit dem Diabetes auch nicht so geheilt. Ja. Es muss noch was anderes dazukommen. Was ist denn dann dazugekommen, dass es dir, du sitzt ja jetzt wirklich wieder ernsthaft fröhlich vor mir, wenn ich dieses Paradox mal sagen kann. Also nicht gespielt fröhlich, sondern wirklich. Es geht dir einfach besser.
Ja.
Was ist passiert, dass es so bleiben konnte?
Ja, ganz wichtig ist, dass eine gute Medikamentierung zwar ein Segen ist, aber nicht reicht. Und die Medikamente, die ich wahrscheinlich, also man sagt mindestens 2 bis 3 Jahre, vielleicht aber noch darüber hinaus nehmen soll und nehmen werde, aber sie tun mir ja gut, also warum soll ich sie absetzen? Aber das reicht eben nicht und das hätte man ja auch alleine gekonnt. Nein, ich musste noch ein Dreivierteljahr regelmäßig alle 2 Wochen wieder in die Klinik zu einem therapeutischen Gespräch mit meinem Arzt. Mhm. Und das ist das mindestens ebenso Wichtige wie eine gute Medikamentierung. Das heißt, die Gedanken so trainieren, dass sie in die Weite führen, raus aus der Enge. Und er hat gesagt, das können wir, Herr Pauls. Er sagt, ich bin kein Guru, ne, der also irgendwelchen Traumata rumsucht. Mama hat sich zu früh auf Töpfchen gesetzt oder so. Sondern ich bin ein Trainer. Ein Trainer. Und ich gucke immer, na, verliert er sich wieder in Dinge, die ihm nicht gut tun? Oder bleibt er auf dem Weg, den wir doch abgesprochen haben? Und Herr Pauls, natürlich, ein Trick ist es nicht, aber er hat natürlich seine Erfahrung. Das hat er mir von Anfang an gesagt. Er hat gesagt, Herr Pauls, ich erlebe Sie hier. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und ganz konkret, er hat gesagt, es ist so einfach. Auslöser ist immer eine Überbelastung, meistens im Beruf. Sagt er, leider können aber meine Patienten meistens nicht so einfach aus ihrem Beruf raus. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Aber bei Ihnen, sagt er, wie lange machen Sie das im hauptberuflichen Karneval? 17. Doch 17 Jahre, 17 Jahre. Da sagt der Herr Pauls, haben Sie Schulden? Nee, das ist ein konservativer Sack. Ich habe alles an Gage schön verwahrt, wie Dagobert Duck im Speicher, ja? Ja, sagt der Pauls, dann lassen Sie doch diesen Hardcore-Karneval. Ja, aber das geht doch nicht. Warum geht das nicht, Herr Pauls? Ist es so wichtig für Sie? Nee, ich sage, so wichtig. Im Gegenteil, es ist ja mittlerweile eine Belastung. Was ist da raus? Gehen Sie doch so auf die Bühne, dass es für sie nicht eine Belastung ist, außer dem Lampenfieber, das ist ja normal, sondern gehen sie so auf die Bühne, dass es ihnen gut tut. Also als Amateur auf die Bühne, Amare aus Liebe. Und gehen sie raus, nach 17 Jahren haben sie doch genug gearbeitet im Karneval, da müssen mal andere Pappnasen dran, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gehen sie wieder da, wo ihre Heimat ist, in die Pfarrei, aber in eine Pfarrei, wo sie Freiheit haben, auch noch auf die Bühne zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, das hat geklappt.
Über diesen, da reden wir gleich drüber, dass über deinen Neustart, das heißt, du hast im Unglück einfach auch viel Glück gehabt.
Ach ja. Also
du,
wirklich.
Das weil ist du einfach Bedingungen hast, die es dir erlauben, diesen Druck wegzunehmen und auf diesem Pfad, auf diesem Weg zu gehen, auf dem du das, was du kannst, zeigen kannst, ohne dass du so zugeknüppelt wirst.
Genau. Obwohl ich da auch, aber das hängt natürlich mit den Gedanken zusammen, mein Lieblingsmärchen ist das von dem Bremer Stadtmusikanten, dass er sowohl wie alle guten Kindergeschichten...
Etwas Besseres als den Tod findest du überall.
Komm mit, sagte der Hahn, etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Also ich glaube, allein dieser Gedanke, dass auch wenn ich unter großem Druck bin und ich zunächst mal meine, da komme ich nie raus, etwas Besseres als den Tod werde ich überall finden.
Domradio. Ich weiß, ich bin streng. Pass auf, das ist eine Grundregel, wenn das Mikrofon an ist, Willibert, dann musst du entweder mit mir reden oder nicht reden.
Ja. Ja.
Es macht sehr viel Spaß heute mit dir, so richtig. Mhm. Willibert.
Angela.
Du bist zum zweiten Mal heute hier in der Sendung Menschen, weil wir diesmal nicht deine Lebensgeschichte erzählen, sondern sozusagen ein Kapitel hinzufügen. Ein ganz wesentliches, was sich in den letzten anderthalb Jahren abgespielt hat. Wir haben erzählt, dass du im Karneval eine Breitseite bekommen hast, so eine richtig fette, und dich das in einer Situation getroffen hast, wo du schon bestimmt 4 Jahre einfach auf dem Zahnfleisch ging und einfach nichts mehr dazuzusetzen hattest. Bist aber ja trotzig, hast gesagt, oh, nicht mit mir, hast nochmal so richtig dich völlig verausgabt. Und dann bist du darüber sehr krank geworden, in die Klinik gegangen, hast eben erzählt, nur dass es da richtig lustig war, bei den Depressiven ist viel gelacht worden bei euch. Und bist wieder rausgeklettert. Und jetzt kommst du zum Beispiel hier auch zu uns ins Domradio und redest darüber. Das finde ich erstaunlich und mutig und auch erstaunlich mutig, beides, weil es ist total schick, über Burnout zu reden. Und ein Buch über Burnout zu schreiben, wie Miriam Meckel zum Beispiel, weil Burnout ist was, da hat man gebrannt für etwas.
Da
ist man ausgebrannt. Und es ist immer so, dass man viel gearbeitet hat und das ist halt, denn das ging ein bisschen schief, dann mit dem vielen Arbeiten hat man Burnout gekriegt. Aber Depression, das ist bar und pfui und so, und das hat man irgendwie, dann kannst du noch so oft mit dem Stoffwechsel kommen, hat man ja doch irgendwie selbst verschuldet. Mhm. Also wenn du sagst, es gibt Medikamente und du nimmst das Beispiel vom Diabetes, was man ohne Insulin nicht kurieren kann, so. Und da kann man noch so oft damit kommen, Depression ist was ganz anderes als so ein schicker Burnout. Ich sag's ein bisschen polemisch, weil es mich auch ärgert, dass es einfach so einen schicken Mantel bekommen hat. Aber das machst du nicht. Du hast nicht gesagt, ich habe einen Burnout gehabt, sondern ich habe eine Depression und ich habe eine depressive Veranlagung und du redest darüber. Warum machst du das?
Also das habe ich noch keiner gefragt, warum ich das mache.
Ja, du könntest es ja auch verstecken oder verkleiden oder schönreden.
Ach nee. Also es gibt so bestimmte Dinge, die mir ganz wichtig sind, wenigstens vom Kopf her, aber ich glaube auch vom Bauch. Und einer der Dinge ist der Satz, der in der Bibel steht von Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Was ich wirklich nicht verstehe, wenn Politiker, zum Beispiel nehmen wir den berühmten Politiker, in eine schiefe Situation kommen, wenn man versucht, das irgendwie zu kaschieren, dann sage ich immer, dann sag doch einfach die Wahrheit. Die Wahrheit wird dich frei machen, das stimmt wirklich. Wenn ich das jetzt so, er war in der Klinik, er hatte gesundheitliche Probleme, Burnout. Nein, ich war wegen der Depression in der Klinik. Das ist das eine. Das zweite klingt sehr gutmenschlich, ist aber auch wahr. Guck mal, wenn ich doch positive Erfahrungen gemacht habe, dann ist es doch schön, ist doch keine Überwindung, sondern schön von dieser positiven Erfahrung zu berichten. Und Menschen, die darunter leiden, und ich weiß ja, was das heißt, zu sagen, nun quäl dich doch nicht damit. Geh doch in eine Klinik, wo man dir hilft. Und die Klinik ist ja nicht schlimm. Der Jürgen Becker hat mich besucht. der liebenswerte Drecksack, der Jörn hat gesagt, Willibert, jetzt habe ich überhaupt keine Angst mehr vor der Klapse. Das ist ja schön hier.
Okay.
Und das war so gut. Und der Jürgen hat noch einen schönen Satz gesagt, Willibert, mach das weiter hier so. Mach das weiter. Weil nur wenn du glücklich bist, kannst du auch andere glücklich machen. Mhm. So ein einfacher Satz. Mhm. So eine Binsenweisheit, die aber sehr, sehr tief ist.
Naja, also Binsenweisheiten, ist ja dann, wenn was sehr oft gebraucht wird und wenn es sehr verkürzt wird. Aber da steckt ja die Weisheit dann trotzdem drin.
Eben.
Natürlich kannst du andere nur, hast du ja gesagt, es ist ja länger versucht, als du selber nicht mehr glücklich warst, hast du es ja weitergemacht.
Trotzdem
und dann
immer den Job gemacht. Ne?
Ja, und hat dann ja auch irgendwann mal nicht so funktioniert. Dann war es ja dann bei der Prinzenproklamation auch mal nicht so toll. Ne? So, natürlich hängt das eine mit dem anderen zusammen. Das heißt, du sagst, ich habe gute Erfahrungen gemacht und warum sollen andere die nicht auch machen?
Eben, also
und
außerdem
war es so und was soll ich was anderes erzählen? Das sind die zwei
Dinge. Mhm.
Und wie reagieren die Menschen darauf, wenn man es nicht versteckt?
Überraschend. Getröstet, positiv, befreit. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so positive Reaktionen darauf kommen. Es kommen, wie gesagt, da sind die ein oder anderen Briefe, da sind sie Heuchler etc. etc. Aber das ist die absolute Ausnahme. Die allermeisten schreiben sehr positiv und reagieren sehr positiv. Ich war ja auch bei der Kollegin von dir im Fernsehen, bei der Bettina Böttinger und habe auch, da hatte ich allerdings nur 4,5 Minuten. Und das beim Willibert, ja 4,5 Minuten, da hat er gerade mal Dach gesagt. Ne? Aber selbst in diesen 4,5 Minuten oder 5,5 Minuten waren es insgesamt, hat mir die Bettina Böttinger anschließend einen zweiseitigen Brief geschrieben, hat gesagt, selten haben wir solch eine positive Reaktion bekommen, wie auf deinen kurzen, aber prägnanten Beitrag in meiner Sendung.
Im Domradio. Die Sendung Menschen mit Willibert geht zum zweiten Mal zu Ende. Bin mal gespannt, ob wir das nochmal eine Fortsetzung irgendwann
Bestimmt.
Machen. Mal gucken, was dir in deinem Leben noch einfällt. Ich würde dich gerne zum Ende fragen, nach all dem, was du mit dem schwarzen Hund durchgemacht hast und wie du ihn gebändigt hast und so, hast du jetzt ein anderes Verhältnis zu Gott als vorher?
Ja, aber das hängt nicht mit mit dem Eintritt in die Klinik zusammen, sondern... Das ist eine Entwicklung von der Kindheit über die wilde Jugendzeit mit zunehmendem Alter.
Weil du jetzt endlich reif und vernünftig bist.
Das sollen andere beurteilen.
Ja, aber Moment, was hat denn Gott damit zu tun, wenn du reif und vernünftig geworden bist?
Was Gott damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich weiß, was ich damit zu tun habe.
Nein, aber ich frage dich ja nach deinem Verhältnis zu Gott. Ja.
Und zwar... Thomas Halleck sagt vielleicht dem einen oder anderen was, großer Theologe, Psychotherapeut, Therapeut, Professor, Priester, aus der Tschechei. Der hat gesagt, wir übersetzen seit Jahrhunderten das Credo in unum Deum falsch. Wir übersetzen es, ich glaube an Gott, ich habe etwas Festes. Und das ist die übliche Übersetzung, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer und so weiter. Er sagt, es ist falsch übersetzt. Das heißt, richtig übersetzt heißt es, ich glaube auf Gott hin. Und mir wird immer klarer, das Einzige, was ich weiß, ist nicht mein Glaube an Gott, sondern was ich weiß, ist meine unstillbare Sehnsucht nach Gott. Und das wird mir immer klarer. Und so wie das Gebet weniger ein Haben ist, sondern ein Rufen, wie es Benedikt sagt, in Freude. Gott sei Dank, selbst der eingefleischteste Atheist sagt in Erleichterung, Gott sei Dank. Das kriegst du aus dem Kopf nicht raus, es gibt kein besseres Wort dafür. Gott sei Dank glaube ich nicht an Gott, sagt der Atheist. oder in der Verzweiflung, ein Schreien. Es ist immer ein Hin und eine Sehnsucht nach Gott. Und das wird bei mir immer stärker. Interessanterweise. Anderes Beispiel, Thomas von Aquin, was hat er für einen Spott aushalten müssen über seine 5 Gottesbeweise? Der hat das Wort Gottesbeweis nie gebraucht. Dafür ist er viel zu klug. Der hat immer gesagt, quinque vie, 5 Wege zu Gott hin. Mhm. Zu einer Annahme der allergrößten Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt. Mhm. Aber der hat nie von einem Gottesbeweis geschrieben. So, und in dieser Art hat sich bei mir auch mein Glaube herausgebildet.
Das heißt, das ist völlig unbeleckt, also dein Verhältnis zu Gott ist völlig unbeleckt von diesen tiefen Erfahrungen von Krankheit und Heilung und einer großen Änderung in deinem Leben. Das sind zwei verschiedene, völlig getrennte Wege.
Ja. Ja. Okay. Absolut. Ist so.
Okay. Also verbindest du das denn mit Gott, dass du da so gesund und so gut rausgekommen bist? Hätte ja auch wirklich anders sein können. Muss man echt mal sagen. Also es ist nicht das ganz Normale. Ne?
Ich will nicht falsche Hoffnung machen, aber mein Arzt sagt, dass die Heilungsquote bei Depression bei 70% liegt. Das ist enorm hoch. Und die Linderungsquote sogar bei 90%. Gut, jede Statistik kann irgendwie auf falschen Voraussetzungen zustande gekommen sein, aber das sagt er zunächst mal so. Und ich sage nicht mehr, Gott hat mir geholfen, da rauszukommen, weil ich so ehrlich bin und dann sage, aber das ist doch gemein, warum hat er den anderen nicht geholfen? Also ich mache diese direkte Verbindung nicht. Ich habe, warum auch immer, die Gnade, in Verhältnissen zu sein und Freunde zu haben und Wege gefunden zu haben, die mir da rausgeholfen haben. Ich lasse nicht nach in meiner Sehnsucht und meinen Gebeten und meiner Suche und meiner Sehnsucht nach Gott. Und von daher ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens. Aber ich werde nicht sagen, da hat er geholfen. Und was weiß ich, nee, das ist mir zu einfach.
Nein, es geht nicht darum zu sagen, da hat er mir geholfen, sondern dass diese ganze Zeit mit allem, was funktioniert und nicht funktioniert hat, dass das deine Beziehung zu Gott verändert hat. Nicht, es gab da ein Eingreifen und da ein Eingreifen und ich gehöre zu diesen Happy Few, die gerettet werden. Ne, so.
Das sind ja gar nicht so wenige. Na gut.
Von Gott. Ach so, wenn du sagst, die einen ja und die anderen nicht. Also jetzt dieses Bild, als wenn Gott auswählen würde, dir helfe ich und dir helfe ich nicht, weil du hast alles richtig gemacht. Und das wäre jetzt, also das wäre ein komischer Gott, würde ich mal finden. Also ja, komische Liebe, die sich irgendwie...
Grausam.
Ne, die sich sagt, da gehe ich hin und da gehe ich nicht hin.
Dem helfe ich nicht.
Genau, du bist bar und pfui und du hast nicht moralisch gelebt. Also das meine ich alles nicht, sondern ich meine das, was du, wenn du dich an Gott wendest, ob da diese ganzen Erfahrungen mit eingeflossen sind und dass das Verhältnis geändert. Du sagst, nee, das sind zwei bestimmte Sachen, dann ist das so, aber du sagst auch... dass deine Sehnsucht nicht aufhört.
Nein, die ist eher stärker geworden. Und wenn meine Gedanken oder meine Phase besonders hell sind und besonders froh, dann empfinde ich es ganz stark, dass ich geborgen bin in etwas, was mich unendlich übersteigt. Wenn die Phasen dunkler sind, ist natürlich der Zweifel daran stärker. Aber ich merke, dass es für mich in meinem Inneren niemals zu trennen ist. Von meiner Religiosität, von meiner Sehnsucht nach Gott, von meiner Suche nach Gott. Es ist nicht zu trennen, absolut nicht. Das kann ich gar nicht.
Dann machen wir an dieser Stelle in diesem Lebenskapitel einen Punkt und vielleicht kommst du mal und wir reden nur über Gott.
Oh ja.
Also.
Ja.
Willi Bert, ich wünsche dir von Herzen, das, was dein Arzttrainer sagt, dass du auf dem Weg bleibst, wo es dir gut geht.
Ja.
No? Und ich danke dir von Herzen, dass du uns von dir erzählt hast und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen Mut macht, selber auch zu sagen, wie es ihnen geht und andere Wege zu gehen und sich trainieren zu lassen auf dem Weg im Leben, dass es uns allen besser geht. Das wäre mein Wunsch heute. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut.